Das Jahr der Geisteswissenschaften zeigt, die Geisteswissenschaften sind im Aufwind.
Der Begriff war im späten 19. Jahrhundert ein Kampfbegriff zur Abgrenzung von den Naturwissenschaften.
Sehr genau gibt es nur eine einzige Geisteswissenschaft, das ist die Mathematik.
Ich bin Soziologe und Sozialpsychologe und es gäbe sicherlich einige, die sagen würden, na, das gehört doch gar nicht zu den Geisteswissenschaften dazu.
Wir rechnen zu den Sozialwissenschaften, weil wir viel empirisch forschen. Das tun Geisteswissenschaftler nicht immer.
Jedes Reden über Gesellschaft, Geschichte und Kultur, also ein großes Fächerspektrum.
Ganz merkwürdiges Amalgam oder anders formuliert ein Verhandlungsprodukt von Praktikern, von Verwaltung und natürlich auch von Wissenschaftlern, von vielen Beratern, die daran mitwirken.
Von Wertemachern und Sinnsuchern. Eine Erkundungstour im Jahr der Geisteswissenschaften. Von Jochen Stöckmann.
Also wenn Sie methodisch gelernt haben, Geisteswissenschaftler zu sein, dann haben Sie ein Leben lang einen Vorteil davon.
Ja, was sollen die Geisteswissenschaften leisten? Müssen sie was leisten? Wir sind in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, man muss erstmal nach der Leistung fragen. Vielleicht ist die Leistung aber nicht wirtschaftlich bewertbar. Das ist natürlich das größte Problem.
In den Geistes- und Kulturwissenschaften gibt es einen großen Anteil, die in die Kulturbranche gehen. Übrigens eine Wachstumsbranche.
Jemand, der Woolworth in Birmingham leitet, hat erzählt, er sei von Hause aus Gräzist und Latinist.
Die Geisteswissenschaften sind ja keine Art von Blackbox, wo man nur die Anfrage nach einer Lösung reinsteckt und irgendwann auch die Lösung bekommt.
Stattliche 1,5 Milliarden Euro wird das Bundesministerium für Forschung und Bildung in den nächsten 5 Jahren für die Wissenschaftsförderung ausgeben. Diese Meldung wäre fast untergegangen im Rummel um das Jahr der Geisteswissenschaften. Schlicht verschwunden zwischen bunten Plakataktionen zum ABC der Menschheit, Ausstellungstournee eines interaktiv ausstaffierten Binnenschiffs mit Namen Wissenschaft und der bundesweit für Schüler ausgerufenen Kampagne Geist begeistert. Dabei hatte Bundesforschungsministerin Annette Schavan für 1,5 Milliarden Euro nichts Geringeres versprochen als größere Sicherheit, weniger Energieverbrauch und bessere Gesundheitsversorgung. Aber all das sollen eben nicht die Geisteswissenschaften besorgen, sondern IKT, die Informations- und Kommunikationstechniken.
Das gilt, wenn ich über Technologietransfer spreche. Und dabei ging es bei Informations- und Kommunikationstechnologie. Ich rede dann ja immer auch über die Wege, von dieser Forschung zu neuen Produkten, neuen Dienstleistungen zu kommen. Und würden wir heute 1 Milliarde für geisteswissenschaftliche Forschung zur Verfügung stellen, dann würde das vermutlich eher Angst und Schrecken erzeugen.
Das allerdings sehen die Profis der Wissenschaftsförderung, die Herren über jene immer wieder positiv wie negativ beschworenen Drittmittel, ganz anders. Wilhelm Kohl zum Beispiel, Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung in Hannover.
Geisteswissenschaftliche Forschung braucht keine große apparative oder labormäßige Infrastruktur. Insofern muss man mit Blick auf Kostenvergleiche auch immer vorsichtig sein. Nur wenn die Relationen so krass sind, 1,5 Milliarden Euro zugunsten der Natur- und Technikwissenschaften und für eine enorm breite Fächerpalette ganz unterschiedlicher Expertisen, vielleicht gerade mal 150 bis 200 Millionen.
Und auch Michael Göring, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Zeitstiftung, weiß sehr genau, was mit einem Milliardensegen für die Geisteswissenschaften anzufangen wäre.
Wenn man sieht, mit wie wenig Mitteln Geisteswissenschaften einen hervorragenden Stand erreichen können, dann fragt man sich, ob nicht mit ein paar mehr Mitteln die Hebelwirkung so groß sein würde, dass wir tatsächlich in einigen Bereichen wieder ganz klar Weltspitze sind. Und vor allen Dingen in Orchideenfächern, die Musikwissenschaften, die Rechtsgeschichte, die Orientwissenschaften, die Islamwissenschaften. Hier das ein oder andere Institut zu erhalten, doch noch Zeitschriften kaufen zu können, die von der zentralen Universitätsbibliothek gestrichen wurden, dann könnte das für so wenig Geld eine so große Wirkung haben, dass man es nicht versteht, warum wir uns hier oft die Tür selbst zuschlagen.
Frank Ükötter hat sich als Historiker und Sozialwissenschaftler auf den sogenannten Wissenstransfer und die praktische Umsetzung politischer Richtlinien spezialisiert. Und aus Kenntnis dieser komplizierten Prozesse erinnert er die Bildungsbürokraten daran, dass es mit dem schlichten Geldausgeben nicht getan ist.
Die Frage wird natürlich sein, in welcher Form diese Mittel ausgeschüttet werden. Wenn sozusagen mit der Gießkanne, wo vor eine Promotion war, zwei Promotionen gemacht werden, wo zwei wissenschaftliche Angestellte waren, plötzlich vier wären, dann wäre das natürlich eine Situation, wo der Erlös wahrscheinlich in keinem Verhältnis steht zu dem Ertrag. Aber wenn man innovative Förderinstrumente schafft, wenn man es also auch mal schafft, sozusagen gegen den Strom Projekte zu finanzieren, dann kann man mit diesem Geld natürlich ganz wunderbare Dinge machen.
Nicht wunderbar, sondern ganz selbstverständlich sollte die Förderung einer jungen Historikerin wie Laura Rischbieter sein. Die Absolventin der Berliner Freien Universität und der Humboldt-Universität hat ein Faible für nicht aufgearbeitete Archive. Darüber entdeckte sie das Thema ihrer Magisterarbeit, die mit einem Druckkostenzuschuss in größerer Auflage publiziert wurde. Henriette Herz, Kölner Kaufmannstochter, die im 19. Jahrhundert aus Liebe zur Kunst und mit einer Passion für die Wissenschaft die Bibliotheca Herziana in Rom gründete. Seit einiger Zeit erforscht Laura Rischbieter nun im Zusammenhang der Globalisierung die Geschichte des Kaffees vom teuren Luxusgut zum Konsumartikel für die Massen. Das alles mit 900 Euro im Monat, die sie für einen Lehrauftrag an der Universität Göttingen erhält. Ein knappes Salär, von dem Versicherung und Miete abgehen, aber auch Fahrtkosten. Und die sind erheblich, wie bei fast allen Nachwuchswissenschaftlern, für die der Laptop im überfüllten ICE den Schreibtisch ersetzen muss. Immer auf Achse dem nächsten Kurzzeitjob hinterher. So zeigt sich, ganz lebensnah, eine nicht unwichtige Folge der im Takt der Legislaturperioden am grünen Tisch ausgerufenen Hochschulreformen.
Das sind natürlich alles Entwicklungen und Strukturen, die jetzt geschaffen werden, die andere Ziele haben als die Verbesserung der Forschung. Da werden natürlich neue Institutionen geschaffen und da werden Gelder sozusagen verschoben und auch andere Stellen geschaffen, die woanders natürlich abgebaut werden. Also mein Eindruck ist eher ein Nullsummenspiel ist für die Geisteswissenschaften, wenn überhaupt.
Und dieser Eindruck sozusagen von der Front täuscht nicht. Zwar bescheinigt der Wissenschaftsrat in seinem jüngsten Gutachten den Geisteswissenschaften gute Qualität und Leistungsfähigkeit, aber die muss erarbeitet, ja regelrecht erkämpft sein. Das gilt für alle Ränge der akademischen Hierarchie, konstatiert Luca Giuliani, Archäologe aus München und seit Anfang April Rektor des Berliner Wissenschaftskollegs.
Ein Professor in Bayern oder ein Professor in Berlin, das gibt sich nicht viel, hat etwas mehr als das doppelte Lehrdeputat von einem Kollegen in den Vereinigten Staaten. Wir betreiben Wissenschaft bei uns unter einem ganz starken Handicap und in diesem Handicap kann man eigentlich nur bestehen, wenn man Workaholic ist. Nun sind das die meisten Wissenschaftler, von daher kann man zur Tagesordnung übergehen.
Und diese Tagesordnung sieht derzeit vor, für 25% der Studenten, so hoch ist der Anteil der Geisteswissenschaften, für ein Viertel aller Studenten also, steht nur ein Zehntel des gesamten Wissenschaftspersonals zur Verfügung. In den seit Jahren expandierenden Kulturwissenschaften kommen auf einen Professor mehr als 90 Studierende. Von Betreuung kann da kaum noch die Rede sein. Kein Wunder, dass die Quote der Studienabbrecher, sie liegt im Durchschnitt aller Fächer bei 26%, im Bereich der Geisteswissenschaften auf 45% hochgeschnellt ist. Null Bock auf Workaholic womöglich? Die Motivlage bleibt unerforscht und auf Zahlen ist kein Verlass. Frank Ükötter.
Die Krise der Geisteswissenschaften ist nicht primär eine Sache von finanziellen Mitteln, sondern es hängt an weichen Faktoren, die wir nicht quantifizieren können und die gerade deshalb wichtig sind, weil wir sie nicht quantifizieren können.
Harald Welzer vom Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen sollte für weiche Faktoren der rechte Fachmann sein, denn Welzer ist Sozialpsychologe. Aber da irrt der Laie. Jede Menge Zahlen fährt der Direktor des Center for Interdisciplinary Memory Research in einem Zeitartikel auf zum Jahr der Geisteswissenschaften.
Die Kulturwirtschaft, also Galerien, Agenturen, Verlage, Theater etc., erzeugt in Deutschland jährlich eine Wertschöpfung von 35 Milliarden Euro, womit sich dieser volkswirtschaftliche Sektor knapp vor der Softwareindustrie und knapp hinter der Energiewirtschaft einreiht.
Medien, Kunst, Bildung, Wissenschaft, Informationstechnologie und Management, all das schlägt der Sozialpsychologe über einen Leisten. Und der heißt neudeutsch Creative Industries. Für Harald Welzer kein modisches Etikett, sondern ein geradezu moralischer Imperativ. Weshalb der agile Forschungsimpressario denn auch beklagt.
dass viele Geisteswissenschaftler heute noch denken, sie müssten nutzlos sein, dass ihre Freiheit und ihre Kompetenz sich gerade daraus bestimmt, dass das nicht unmittelbar verwendungsfähig ist. Warum ist das eigentlich etwas Despektierliches, wenn man Dienstleister wäre oder so bezeichnet würde?
Gut zwei Dutzend Kopfarbeiter der 1960er Generation hat Welser zusammengebracht. Festangestellte Professoren die einen, freischaffende Publizisten die anderen. Gemeinsam rufen sie in einem Sammelband zur Verbesserung der Geistes- und Kulturwissenschaften auf, unter dem programmatischen Titel »Das Ende der Bescheidenheit«. Die Wurzel allen Übels ist schnell ausgemacht.
Beim Brüten in ihren Studierstuben ist den Geistes- und Kulturwissenschaftlern leider der Wille zum Aufbruch in das 21. Jahrhundert abhanden gekommen.
Auch die Lösung liegt nahe. Es fehlt schlicht am Selbstbewusstsein. Es muss also einfach nur ein Ruck nach vorn durch deutsche Wissenschaftslande gehen. Denn
nur wenige sind in der Lage, ihre Ideen und Modelle so in der Öffentlichkeit zu präsentieren, dass sie als konkurrenzfähige Qualitätsprodukte ernst genommen werden und genügend Abnehmer finden.
Mit zugkräftigen Schlagworten und eingängigen Werbeparolen wollen Welser und seine Mitstreiter da Abhilfe schaffen. Mehrwert schaffen und seinen Nutzen unter Beweis stellen, heißt die Devise. Das hält der Soziologe Wolf Lepenies für eine seltsame, zumindest eindimensionale Vorstellung. Er hat sich als langjähriger Rektor des Berliner Wissenschaftskollegs am Erfolg des Institute for Advanced Study in Princeton orientiert, einem uramerikanischen Modell, dessen Gründer Alexander Flexner sich 1930 vorgenommen hatte,
diesen Nutzen des nutzlosen Wissens zu preisen und zu sagen, wir gucken zunächst mal wirklich nicht dahin, was ist vermarktbar, was kann man benutzen, sondern fragen schlicht nach der Qualität dessen, was gemacht wird. Wissenschaft ist in der Regel immer so gelaufen, nicht an der kurzen Leine eines politischen oder gesellschaftlichen Anspruchs, sondern durch Neugier und eher intrinsisch motiviert. Natürlich ist die Steuerbarkeit größer geworden, das hängt einfach mit stärkerer staatlicher Einflussnahme und Finanzierung zusammen, aber an der prinzipiellen Grundhaltung, denke ich, der Geistes- und Sozialwissenschaftler sollte dies nichts ändern.
In Princeton, der akademischen Heimat Albert Einsteins, konnten herausragende Philologen und Physiker, Musikwissenschaftler oder Mathematiker Anregungen aus den anderen Disziplinen aufnehmen und zugleich intensiv ihrer eigenen Forschung nachgehen. Ganz ohne jenen Rechtfertigungsdruck, der in Gestalt von Evaluationen, Akkreditierungsagenturen und Rankinglisten die deutschen Hochschulen beherrscht. Dieser bürokratische Kontrollimpuls aber widerspricht ebenso wie die mit zeitgeistiger Werf vorgetragenen Nützlichkeitserwägungen von Harald Welser einer grundlegenden Alltagserfahrung.
Wer einem Apparat aufzwingt, seine eigene Existenz ständig zu rechtfertigen, legt diesen Apparat de facto still.
Der gebürtige Wiener Valentin Gröbner hat in Bielefeld promoviert und in Basel habilitiert. Zuvor in den USA, Frankreich und Italien gelehrt und geforscht, ist auch und gerade als Professor für die Geschichte des Mittelalters auf der Höhe der Zeit. Denn Historiker wissen um die Kehrseite vieler Medaillen, erkennen aus der Betrachtungsdistanz, dass blinde Neuerungswut oft nur eine Überreaktion aus Angst vor dem Stillstand ist. Vor jenem Stillstand, der ganz traditionell die Ideenproduktion anheizt.
Stille, Ruhe, Zeit zum Lesen. Und eben das Privileg, eingeschränkt erreichbar zu sein und den E-Mail-Account erst um 16 Uhr aufzumachen, nachdem man einfach gelesen und geschrieben hat. Also etwas, was im normalen Büroalltag mit Lehre, studentischer Betreuung, Gremiensitzungen einfach so sehr schwer geht.
Am Hamburger Institut für Sozialforschung hat Gröbner diese Idealbedingungen für einige Monate genossen. Und auch Frank Ükötter hat über 5 Jahre hin ausreichend Zeit für seine Forschungen. Ausgestattet mit einem Dilthey-Fellowship der Stiftungsinitiative Pro Geisteswissenschaften. Am scheinbar entlegenen, doch mit BSE-Skandal und Gammelfleischfunden immer wieder heftig die Öffentlichkeit erschütternden Beispiel der Landwirtschaft recherchiert der Schüler des Bielefelder Historikers Joachim Radkau, wie Forschungsergebnisse in die Praxis umgesetzt, also nutzbar gemacht werden.
Das ist eine Kurzatmigkeit der heutigen Forschung, dass das Allerneueste wichtig sein soll. In den allermeisten Bereichen gibt es bestimmte methodische Grundlagen, bestimmtes Grundwissen, das einfach wichtig ist, auch mal die ältere Literatur anzuschauen und sie nicht einfach nur als überholt und solid hinzustellen. Das ist also in Geisteswissenschaften sowieso wichtig, aber in vielen anderen Naturwissenschaften wirklich unterschätzt. Das Wissen veraltert nicht so schnell. Die Vorstellung, es gäbe so eine Art magische Halbwertszeit. Nach 3 Jahren oder 5 Jahren ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen und man kann es vergessen. Das ist Ausdruck von einem rotierenden, innovationswütigen Regime. Und ich glaube, gerade Geisteswissenschaftler sind berufen, da gewissermaßen den Finger in die Wunde zu legen und deutlich zu machen, ihr habt viel mehr Geschichte.
Damit sollte sich eine Modellpolitik für die Forschung eigentlich erledigt haben. Denn Wissenschaft lässt sich nicht für den jeweiligen Markt und eine schnelllebige Mode herrichten, wie etwa Autos oder Haute Couture. Wer derart die Auslagen umdekorieren will, riskiert viel mehr als den Verlust einiger alter Hüte. Auf der Strecke würde nicht nur Abseitiges oder gar Skurriles bleiben, sondern die sogenannten Essentials. Spurensuche und Erinnerung an Sonderwege, das Aufspüren von Verschiebungen und Bruchstellen, an denen tiefer zu schürfen, sich nicht nur für Wissenschaftshistoriker lohnt, sondern auch für den Archäologen Giuliani.
Wenn man über die Demokratie des 5. Jahrhunderts in Athen reflektiert, erfährt man etwas über unsere eigene Demokratie, das ist gar nicht zu vermeiden. Auf dieses Reservoir an Gedanken und Reflexion und Wissen, darauf kann die Gesellschaft nicht gut verzichten.
Nur macht es sich paradoxerweise in Zeiten von weltweitem Internet und flächendeckender Digitalisierung ausgenommen gut, das Rad alle Jahre neu zu erfinden und zugleich mit angeblich veralteten Traditionen zu brechen. Alles nur eine Frage der sensationsheischenden Präsentation, des möglichst provozierenden, coolen Auftritts. So mokiert sich etwa der Geisteswissenschaftler Harald Welzer mit gekonnt suffisantem Unterton:
Auch die Geistes- und Kulturwissenschaften unterliegen einer gesellschaftlichen Rechtfertigungspflicht, der nicht schon dadurch Genüge getan ist, dass man sich auf Traditionen beruft, die schon seit Humboldts, wenn nicht gar seit Platons Zeiten gelten.
Kenner der Materie, Wissenschaftler mit Auslandserfahrung wie Giuliani, sehen das allerdings ein wenig anders.
Wenn man in den USA oder auch in England erzählt, dass die deutsche Bildungspolitik dabei sei, sich von Humboldt zu verabschieden, dann greifen die Kollegen sich an den Kopf. Und hier wenden sich Leute von Humboldt ab, die noch nie eine Zeile Wilhelm von Humboldt gelesen haben, die gar nicht wissen, was das ist.
Nun wird bei der jüngsten Hochschulreform das angelsächsische System kopiert, allerdings nur oberflächlich, ohne die bei Geisteswissenschaftlern so oft beschworene interkulturelle Kompetenz. Neue Studiengänge mit berufsorientierter Ausrichtung werden als Bachelor etikettiert, ohne dass die akademische Lehre oder die Organisation des Vorlesungsbetriebs ebenfalls nach amerikanischem Vorbild dafür gerüstet wären. Laura Rischbieter konnte in ihrem vor wenigen Jahren abgeschlossenen Studium bereits erkennen:
Ziel beim Bachelor ist, innerhalb kürzester Zeit ein Basiswissen zu vermitteln. Das beißt sich aber einfach mit dem Fach Geschichte. Wenn man in einer relativ kurzen Zeit Antike, Mittelalter, Neuzeit bewältigen muss, soll, was natürlich auch fördert, dass man eher ein schnelles Wissen sich aneignet, was man schnell vergisst. Das ist genau das Gegenteil zu dem, was eigentlich Geisteswissenschaften leisten können.
Auch Luca Giuliani, der bis Ende 2006 in München gelehrt hat, sieht in der Zweiteilung des Studiums in Bachelor und Master eher eine bürokratische Einschränkung für die Studierenden.
Sie werden gewissermaßen durch das ganze Studium an der Hand durchbegleitet. Ihre Eigeninitiative spielt eine immer geringere Rolle. Es ist alles sehr stark normiert, so weit normiert, dass zum Beispiel Sie in Veranstaltungen auch nicht mehr ältere und jüngere Semester mischen dürfen.
Die bunte Melange aber, die Eigenart von Universitäten wie Bielefeld, Marburg oder Konstanz, ihre Aura als Reformuni, Kaderschmiede oder Elitezirkel, war bislang zumindest für die Geisteswissenschaften ein Anziehungspunkt. Ein weicher Faktor jenseits aller Zahlenspiele mit Abbrecherquoten oder Relationen von Professor zu Studenten.
Ich habe 1998 angefangen zu studieren. Wir hatten ein Seminar zur Französischen Revolution, da saßen 250 Studenten. Das ist vielleicht auch das Stichwort Massenuniversität. Die war in den 70ern besser ausgestattet, als sie heute ist. Natürlich gibt es das Problem der Masse auf wenig Professoren. Da würde ich gegenhalten, dass Studenten auch zum großen Teil das Angebot nicht nutzen, was gegeben wird. Ich habe es aber persönlich auch nicht so genutzt, weil ich mich dann tatsächlich eher mit der Literatur beschäftigt habe und den Austausch auch eher mit anderen Studenten gesucht habe. Ob das nun Ausdruck, Folge dieser Hierarchie ist, also wo Anfang und Ende des Problems ist, dann müsste man nochmal ganz genau, aber das ist natürlich wieder der Zugang der Geisteswissenschaften, nochmal genau hinsehen und auch bei den verschiedenen Universitäten.
Bereits im groben Überblick schält sich für Valentin Gröbner allerdings eindeutig heraus.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass hier ein sehr komplexes Problem durch Eingriffe von außen, die vermeintlich Ordnung schaffen, nur noch verwickelter gemacht wird. Das heißt, diese Art von staatlicher Intervention ist auch ein Stück weit eine Planungsutopie, die selbst die Vorstellung hat, dass gute Wissenschaft planbar ist. Das hat mit dem, was uns die Wissenschaftsforschung über die Selbstregulierung und über die Beweglichkeit von Wissenschaft sagt, nicht sehr viel zu tun.
Gegen alle Erkenntnisse über Selbstorganisation und auch Spontaneität der Wissenschaft bringt das Bildungsministerium immer häufiger gut dotierte Projekte zur sogenannten programmorientierten Forschung auf den Weg. Und dabei fällt auch für die Geisteswissenschaften das eine oder andere ab, manchmal sogar ein in jeder Hinsicht happiger Brocken. So sieht das erste deutsche Programm zur Sicherheitsforschung ausdrücklich vor, dass bis 2010 10% der insgesamt 123 Millionen Euro in die geisteswissenschaftliche Begleitforschung investiert werden. Zum Schutz vor terroristischen Anschlägen sollen Sozialpsychologen oder Kulturwissenschaftler die Bevölkerung für Erfordernisse neuer Sicherheitstechnologien sensibilisieren und die Bereitschaft stärken, personengebundene Daten zur Verfügung zu stellen. Reichlich 12 Millionen Euro sind gut angelegt, findet Bundesbildungsministerin Annette Schavan.
Für Forschung, die zu tun hat mit Szenarien in bestimmten Gefahrensituationen, in denen ich nicht nur mit Hilfe von Technik das Problem löse, sondern mehr wissen muss über Mentalität, über Verhalten von Menschen in Bedrohungssituationen.
Darüber hinaus wird insbesondere den Sozialwissenschaften ein unentbehrliches Sensorium nachgesagt, eine Art gesellschaftliches Frühwarnsystem. Damit hantierte unter einer sozialliberalen Koalition bereits Ende der 70er Jahre Horst Herold, der damalige Chef des Bundeskriminalamtes. Und Hans Magnus Enzensberger schrieb 1979 über Herolds Projekt Sonnenstaat:
Seine Macht ist nicht aus dem Gewehrlauf, sondern aus der Software seines Computers gewachsen. Der Polizist sieht sich als Grundlagenforscher, der anhand von empirisch gewonnenen Daten am mathematischen Simulationsmodell den gesellschaftlichen Gesamtprozess antizipatorisch durchspielt und Gefährdungen der Sicherheit aufspürt und eliminiert, bevor sie massenhaft auftreten können. Dabei ist die Kriminalität nicht mehr sein Hauptgegner. Er begreift sie vielmehr als unentbehrlichen Trendindikator, dessen Signale es auszuwerten gilt.
Diese Denkhaltung erlebt heute in der harten Konkurrenz um staatliche Förderung eine seltsame Renaissance. Hartmut Häusermann, Direktor des Instituts für Stadtsoziologie an der Berliner Humboldt-Universität.
Dass die französischen Jugendlichen in den Vorstädten im letzten Jahr und im Jahr davor diesen Rabatz gemacht haben, dafür sind wir sehr dankbar, in Anführungszeichen, weil das bei unseren Programmen, als die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene geführt wurden, doch dazu geführt hat, dass die nicht gekürzt wurden, sondern dass das sogar ausgeweitet wurde. Also es hat die politische Bedeutung auch in Deutschland der Themen, die wir in der Stadtforschung behandeln, erhöht.
Aber neben der harten Forschung sind auch hier auf politischer Ebene die weichen Faktoren von größter Bedeutung. Also sozusagen ewige, derzeit vornehmlich abendländische Werte. Peter Strohschneider, Präsident des Wissenschaftsrates, verweist als Philologe und Spezialist fürs Mittelalter nur zu gern auf diese Tatsache.
Es ist ganz evident, dass die Ordnungsleistungen gegenwärtiger und zukünftiger Gesellschaften ohne das gesamte Formenspektrum geisteswissenschaftlicher Weltauslegung und Weltgestaltung einfach verfallen würden.
Für den Archäologen Luca Giuliani allerdings fallen gravierender noch als diese Ordnungsleistungen jene angeblich toten Ideen ins Gewicht, die oft genug aktuelle politische Konflikte prägen.
Bei Geisteswissenschaften ist es ja so, dass das nicht eine Verwertung der Ergebnisse betrifft, sondern das Eingreifen in große politische Erzählungen. Also ich finde schon, dass es einen heilsamen Einfluss haben kann, wenn man jetzt wieder eine Konfrontation zwischen West und Ost aufzumachen bestrebt ist, schlicht darauf hinzuweisen, dass die Geburtsstunde dieser Konfrontation in Griechenland im 5. Jahrhundert vor Christus gewesen ist und dass diese Konfrontation ein Erbe mitschleppt bis heute, dessen sie sich nicht bewusst ist.
Auch der Stadtsoziologe Häusermann besteht darauf, dass jenseits aller Sonntagsreden bei Themen wie Integration und Ausgrenzung der Teufel und damit auch die Deutungshoheit im Detail steckt.
Weil Politiker es falsch erklären, das ist ja auch hier in Berlin immer wieder die Diskussion darüber, das sind die sogenannten Parallelwelten und die wollen sich nicht integrieren und die Migranten sind doch selber das Problem und wenn die nur wollten, dann wäre doch alles prima. Also falsche Erklärungen und das ist für die Wissenschaftler immer eine Herausforderung.
Immer häufiger aber suchen Geisteswissenschaftler nicht die Herausforderung, sondern schlichtweg einen Job. Auch ihnen kann geholfen werden, verspricht Bildungsministerin Schawan.
Wir wissen, dass Theologen gefragte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Personalabteilungen sind.
Selbst ein GUA, ein Geisteswissenschaftler ohne Abschluss, darf sich zu mehr Berufen fühlen als nur zum Taxifahren. Denn das 21. Jahrhundert, wie Professor Welzer es sieht, bietet da ungeahnte Möglichkeiten.
NGOs, also die Nichtregierungsinstitutionen, die zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen anklagen, die zum Beispiel Kinderarbeit skandalisieren, die Umweltverschmutzung problematisieren, auf die man reagieren muss, wenn man versucht, bestimmte Produkte abzusetzen. Deshalb gibt es in vielen Unternehmen mittlerweile Abteilungen für Gesellschaftspolitik oder für historische Kommunikation.
Diese Aufgabe allerdings würde Jan-Philipp Remzmar, Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung, denn doch eher jenen professionellen Wertemachern überlassen, die sich in der bunten Warenwelt besser auskennen. Mit dem für versierte Geisteswissenschaftler typischen Perspektivenwechsel analysiert er die Situation beim Vorstellungsgespräch.
Warum soll sich nicht jemand instrumentalisieren lassen, wenn das Ziel ihm einleuchtet? Aber dann würde ich mir doch eben wahrscheinlich eher eine Werbeagentur holen als irgendeinen Soziologen.
Die PR-Agentur nämlich kennt die Kniffe, mit denen der menschliche Geist zu überlisten, der unbewusste Konsumreflex zu stimulieren ist. So weit zum Know-how, aber das ist noch keine Wissenschaft. Wenn ein Finanzminister Rezepte kennt, um die Konjunktur anzukurbeln, folgt daraus noch nicht, dass die Wirtschaftstheorie ausgereift ist. Und jede Theorie wiederum mag noch so hässlich grau sein, sie bewahrt einen zumindest davor, den Vorurteilen des gesunden Menschenverstandes sofort und unbesehen auf den Leim zu gehen. So kompliziert ist das in den Geisteswissenschaften. Die Naturforscher mit ihren experimentell nachgewiesenen, zeitlos gültigen Gesetzen haben es da einfacher.
Über die Schwerkraft in der Physik kann man zwar diskutieren, aber dafür oder dagegen zu sein, ist ziemlich witzlos. Sie ist Fakt.
So rückt Annette Schawan, die als Theologin bei einem ehemaligen Mitarbeiter des Atomphysikers Heisenberg studiert hat, die Welt ins Lot. Und im rechtwinkligen Berliner Bürogebäude des Forschungsministeriums, spätestens im Fahrstuhl, lässt man sich von der Stichhaltigkeit dieses Arguments gerne überzeugen. Aber einige S-Bahn-Stationen weiter, unter den Linden, tauchen erste Zweifel auf. Wenn da ein einzelnes Blatt mit Kurven und Windungen vom Baum zu Boden sinkt, lassen sich weder Weg noch Zeit auf die Sekunde vorhersagen. Vom Winde verweht, entsteht ein Ereignis. Jedes Lindenblatt unterliegt der Schwerkraft, schreibt aber seine ganz eigene kleine Geschichte in die Berliner Luft. So ist es wohl auch mit den Geisteswissenschaften. Wenn schon in den Labors Entdeckungen kaum zu programmieren sind, wie soll dann die Ideenproduktion in einen festen und finanziell immer engeren Rahmen zu fügen sein?
Ideen kommen ja ungeplant und auch manchmal ungewollt. Man braucht dann einfach Platz im Kopf, um sie zu sortieren, um sie einzureihen. Ich denke deswegen, dass Historiker und Historikerinnen gut dran tun, ins Kino zu gehen und sich dem, was um sie herum passiert, möglichst unmittelbar auszusetzen.
Valentin Gröbners Tipp, Zumutungen und Routine des Forschungsbetriebs mit einem Gang ins Kino zu entfliehen, markiert nur einen der vielen Umwege, von denen Geisteswissenschaft lebt. Eine weitere Variante wäre die zielstrebige Verzettelung, ein aufwendiges Exzerpieren der geradezu enzyklopädischen Lektüre, für die Niklas Luhmann bekannt war. Papier und Bleistift, mehr brauchte der Bielefelder Soziologe nicht und konnte deshalb Ende der 60er seinen Forschungsantrag formulieren.
Projekt Theorie der Gesellschaft. Laufzeit 30 Jahre. Kosten keine.
Mit seinen Büchern wurde Luhmann zum Pionier. Sein Projekt aber wäre heute kaum denkbar, würde vermutlich durch alle Instanzen der Drittmittelförderung rasseln. Wilhelm Krull, Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung.
Dort muss ich in der Tat gucken, kann es nicht ein zweiter oder ein dritter Luhmann sein, der, indem er wirklich konzentriert an Büchern gearbeitet hat, die auch über den Tag hinaus eine Rolle spielen, dass diese Person letztlich für unser Wissenschaftssystem viel effektiver gewirkt hat, als dieses verrückte System, die Höhe der Drittmittel zum Indikator für Qualität zu nehmen, das, was man so gemeinhin Hilfskraftwissenschaft nennt, jemand mit Heerscharen von Assistenten, großen Sammelbänden, die möglicherweise bereits 5 oder 10 Jahre später völlig in Vergessenheit geraten.
Die Fixierung auf Drittmittel, auf Fördergelder von außeruniversitären Institutionen, wird für kleinere Fächer zusehends zum Problem. Wer außerhalb der überschaubaren Scientific Communities hätte schon Interesse an Bohemistik? Wer weiß überhaupt, wo in Deutschland Mongolistik gelehrt wird? Niemand, nicht einmal die Experten im Bundesbildungsministerium, beklagt Horst Bredekamp, Professor für Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin und Mitglied der Wissenschaftskommission für Niedersachsen.
Es kann durch einen Zufall geschehen, dass kleine Fächer auf einen Schlag verschwinden, weil man kein Tableau hat, auf dem man die Positionen wirklich auf einen Blick erkennen kann. Wenn noch 2 Professuren in der Rechtsgeschichte getilgt werden, wie die große, berühmte Professur an der Humboldt-Universität, dann gibt es mit einem Schlag keine Rechtsgeschichte in Deutschland mehr, verstehen Sie? Und wir hoffen, dass über diese Arbeit in Niedersachsen wir ein Modell entwickeln, das über den Wissenschaftsrat dann eine Art rote Liste von bedrohten kleinen Fächern überhaupt erst einmal an der Wand vorhanden ist.
Da stoßen föderalistische Partikularinteressen recht hart auf jene außenpolitische Orientierung, die immer auch den internationalen Handelsaustausch im Auge hat. Und so waren denn auch für die Bundesministerin Schawan die Geisteswissenschaften nie wertvoller als in Zeiten der Globalisierung.
Wenn wir von kleinen Fächern oder von Orchideenfächern sprechen, dann vermittelt das ja einen ganz falschen Eindruck. Zum Beispiel die Indologie. Über Indien wird so viel gesprochen heute wie selten zuvor. Globalisierung heißt, wir interessieren uns doch mehr für andere Kulturen, andere Religionen, andere Kontinente. Und das ist der Grund, warum Hochschulrektorenkonferenz und wir die Bestandsaufnahme machen und ich danach auch das Gespräch mit den Ländern suchen werde, damit wir hier nicht eines Tages überrascht sind darüber, dass uns Institute verloren gehen, dass uns Wissen verloren geht, das auf internationaler Ebene dringend notwendig ist.
Auch das bislang einzige geisteswissenschaftliche Exzellenzcluster in Konstanz hat seinen Zuschlag vermutlich dieser Orientierung der Politik zu verdanken. Kulturelle Grundlagen von Integration, so der offizielle Antragstitel, sollen Soziologen, Literaturwissenschaftler, Philosophen, Politik- und Rechtswissenschaftler erforschen. Auf den ersten Blick scheint sich für die ohnehin gut ausgestattete Universität wieder einmal das Matthäus-Prinzip auszuzahlen.
Wer hat, dem wird gegeben.
Wilhelm Krull weiß es besser, denn er hat den mühsamen Weg über alle Hürden der Exzellenzinitiative im Universitätsbeirat verfolgt.
Konstanz ist also die Universität in den Geisteswissenschaften mit relativ gesehen den meisten Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs, also pro Professur jetzt mal gesprochen. Und man hat natürlich in etwa dem Sonderforschungsbereich Norm und Symbol oder auch im Graduiertenkolleg die Figur des Dritten bereits sehr, sehr gute Voraussetzungen geschaffen für den Antrag, der sich ja dann jetzt mit Fragen wie: Was sind eigentlich die kulturellen Grundlagen von Integration? Was sind die heutigen Voraussetzungen für Migration und interkulturelle Begegnung in einer Weise zu konzentrieren, wie dies an kaum einem anderen Ort möglich wäre?
Für Luca Giuliani, dem als Rektor des Wissenschaftskollegs schwerlich Neid oder andere Ranküne nachzusagen ist, stellen Exzellenzcluster prinzipiell ein Problem dar.
Es werden große Panzerkreuzer prämiert in einem Betrieb, der normalerweise auf der Ebene von kleinen, schnellen Booten funktioniert. Bei einem Exzellenzcluster obligatorisch ein finanzielles Volumen von jährlich, ich glaube, 5,6 Millionen Euro. Das heißt, dass Sie eine große Anzahl von Kollegen zusammentrommeln müssen. Das sind unvermeidlicherweise viele, die bis dahin gar nicht miteinander geredet haben. Sie müssen große Koalitionen zimmern, dadurch, dass sie allgemeine Begriffe entwickeln oder verwenden, die der konkreten Forschung der Einzelnen nicht widersprechen. Das heißt, große elastische Begriffe. Und große elastische Begriffe sind nun genau das Gegenteil dessen, was man in der Forschung eigentlich haben sollte. Denn sie sind diffus, sie sind weich, sie haben keine Trennschärfe und sie sind, abgesehen vom Antrag, vollkommen nutzlos. Wir steigen in eine Antragsprosa ein, die aus möglichst unscharfen und diffusen Begriffen besteht.
Und so hat die Bildungspolitik das Pferd einmal mehr beim Schwanz aufgezäumt. Ein lukrativer Titel wird als Ergebnis langwieriger bürokratischer Prozesse vergeben, die neu gegründete Institution danach fortwährender Beobachtung und Kontrolle ausgesetzt. Dabei sollte eine Förderung, die der Exzellenz gilt, genau den entgegengesetzten Weg einschlagen, erklärt Wolf Lepenies.
Exzellente Wissenschaft ist wert, dass man sie fördert. Und ob das jetzt eine große Außenwirkung hat und ob das Selbstvergewisserung ist, das finde ich dann sekundär. Das Entscheidende ist, dass man Exzellenz fördert und ihr hilft, sich zu äußern unter Umständen, wo es immer schwieriger wird, dies zu tun.
Statt aber nun die unbeschwerte Forschung zu alimentieren, bringt die derzeitige Wissenschaftsförderung den Typus des gewieften Geisteswissenschaftlers hervor, mit dem sich auch Jan-Philipp Remzma im unabhängigen Hamburger Institut für Sozialforschung zunehmend konfrontiert sieht.
Man macht einen Projektvertrag über 3 Jahre, dann ist das nicht fertig. Dann gibt es den Antrag, das Projekt zu verlängern. Und wenn man dem stattgibt, dann wird diese letzte Phase eigentlich dazu verwendet, den Antrag für ein neues Projekt zu schreiben. Das ist natürlich ein grotesker Missbrauch. Also dass es so wenig Leute gibt, die aus dem akademischen Milieu kommen, die darauf vertrauen zu sagen, ich werde punktgenau fertig oder vielleicht sogar früher. Und damit empfehle ich mich für das nächste Projekt, damit, dass ich es gut und zeitig mache. Das hatte mich doch sehr überrascht.
Mit dem Jonglieren zwischen Lehraufträgen, Graduiertenkolleg und Sonderforschungsbereich müssen Nachwuchsakademiker ihr Auskommen finden. Und oft genug erweist sich dieser Weg als Sackgasse. Wegen Überförderung geschlossen hätte schon vor Jahren an so mancher Forschungseinrichtung stehen müssen, erinnert sich Wilhelm Krull.
Dass etwa in den späten 90er Jahren man im Bereich der Geschichtswissenschaften so viele Personen habilitiert hatte, dass im Grunde kaum eine Chance da war, im deutschen Kontext noch eine Stelle zu finden. Zumal ja das dann zusammenkam mit einem Streichen von Stellen, die im Generationswechsel normalerweise hätten neu besetzt werden können.
Zur ungewöhnlich hohen Abbrecherquote kam in den Geisteswissenschaften die ebenso rasant gestiegene Zahl von Promotionen. Zudem entließen die auf spezielle Themen zugeschnittenen Graduiertenkollegs Absolventen, die sich in ihrem relativ eng begrenzten Fachgebiet gegenseitig Konkurrenz machten. Als Verelendungswachstum hat ein kritischer Beobachter diese Entwicklung charakterisiert. Aber in Bausch und Bogen mag Frank Ükötter dieser Diagnose nicht zustimmen. Er hat seinen Doktortitel am Bielefelder Graduiertenkolleg erworben und viele Vorteile genossen.
In einem Verbund mit anderen ähnlich interessierten Forschern zusammenzuarbeiten, als sozusagen Gegenmittel gegen die Vereinzelung am Schreibtisch, sind die Graduiertenkollegs wirklich sehr, sehr wertvoll. Was das Problem ähnlicher Qualifikationen betrifft, das muss nicht zwangsläufig so sein. Ich habe einem Graduiertenkolleg promoviert, da war es nicht so. Das war ein Graduiertenkolleg, das diesen Auftrag zur Interdisziplinarität sehr ernst nahm und sehr verschiedene Disziplinen rekrutiert hat. Und da gab es keinen sozusagen allgemeinen Konkurrenzkampf. Und wenn man das schafft und sozusagen eine produktive Balance zwischen Diversität und gemeinsamen Anliegen findet, dann kann ein Graduiertenkolleg ganz wunderbar sein.
Es war im Rückblick wohl so etwas wie eine tiefgreifende Umbruchphase, was sich da um das Jahr 2000 in den Geisteswissenschaften ereignete. Eine fast unmerkliche, mithin typische Weichenstellung, folgt man Horst Bredekamp.
Wenn es einen Bereich gegeben hat, der vor 30 Jahren etwa die Interdisziplinarität gefordert hat, um angesichts der unbedingt notwendigen Spezialisierung die weiten Horizonte im Blick zu behalten, die notwendig sind, um grundsätzlich argumentieren und sich entwickeln zu können, dann waren das die Geisteswissenschaften. Und sie haben mit großem Erfolg den Begriff der Trans- oder Interdisziplinarität in alle Bereiche unseres Denkens, nicht nur der Wissenschaft, hineingebracht. Und wieder ist es außerordentlich bezeichnend, dass dieser Begriff aus den Geisteswissenschaften heraus seit etwa 4 bis 5 Jahren auch wieder kritisiert wird, nämlich in einem Moment, in dem die Interdisziplinarität ein fast opportunistisches Mittel war, um modisch oberflächlich strömen zu können.
Surfen auf den Zeitgeistwellen, heute sage ich dies, morgen schreibe ich das. So führt es geradezu idealtypisch der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich vor, wenn er im Manifest gegen die Bescheidenheit unumwunden zugibt:
Ich bin Opportunist. Ein Blick auf meinen Schreibtisch oder in meinen Kalender ließe kaum eine andere Diagnose zu. An einem Tag schreibe ich das Vorwort für einen Katalog, in dem eine Bank stolz ihre Kunstsammlung präsentiert. Und am nächsten Tag konzipiere ich einen kleinen Aufsatz für eine kunstwissenschaftliche Zeitschrift, in dem ich mich kritisch über Kunstsammler und ihr Verständnis von Besitz äußere.
Die Berufung auf Richard Rortys Essay über Ironie versteht Ulrich als Lizenz für Talking Heads und ihr unverbindliches Expertengeschwätz. Denn
es geht darum, die Räume, die die offene Gesellschaft bietet, so geistreich wie möglich zu füllen.
Es hat schon immer den Typus des erfolgreichen Scharlatans gegeben. Also derjenige, der einem Publikum, das das nicht richtig beurteilen kann, sich den Anschein des Profunden, desjenigen, der die Dinge durchdacht hat und dann zu ganz überraschenden Schlussfolgerungen kommt. Den hat es immer gegeben. Der ist natürlich auch immer bekämpft worden. In den Universitäten liegt es in der Regel nicht mehr im Argen wie im 18. Jahrhundert. Da funktionieren die Qualitätsstandards. Da kann es sein, dass sehr viel Mittelmaß und sehr viel Langeweile passiert. Aber die reinen Scharlatane haben da nicht so große Chancen. Aber dafür eröffnen Medien diese Chancen.
Jan-Philipp Remzma, von Haus aus Literaturwissenschaftler, sieht das Feuilleton und seine Debattenkultur nicht von vornherein negativ, moniert aber einzelne immer häufigere Ausreißer.
Also was sehr viel Raum eingenommen hat, die Willensfreiheitsdebatte anlässlich der Neurobiologie, da ist derartig viel auch philosophischer Unsinn geschrieben worden und zwar ganz deutlich wegen der Nötigung, auf den Essay von vorgestern sofort zu antworten.
Nicht zum ersten Mal, aber sehr geballt machte sich dieser Aktualitätsdruck nach den Attentaten vom 11. September 2001 bemerkbar. Sprunghaft stieg in der Folge die Nachfrage nach Islamexperten. Nur die Berichterstattung der Medien selbst, die anschwellende Bilderflut, wurde von den Geisteswissenschaften ihrerseits kaum in den Blick genommen. Zumindest nicht nach den Regeln der Wissenschaft, bemängelt Luca Giuliani, der damals am Wissenschaftskolleg zusammen mit Horst Bredekamp eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema anregte und keinen Kooperationspartner fand.
Es ist natürlich über die Bilder vom 11. September unendlich viel geredet und geschrieben worden. Nur von Seiten der Kollegen, die wirklich eine scharfe Methode zur Analyse von Bildern verfügen, von denen ist furchtbar wenig zu hören gewesen. Also es ist furchtbar viel essayistisches, vages, Betroffenes, Empörtes geäußert worden, aber eine kühle, sachliche Analyse dieser Ikonografie, so wie man eben mit einer Ikonografie umgeht, indem man fragt, nach welchen Mustern diese Ikonografie verfährt, was sie ausschließt, worauf sie den Akzent legt, was jenseits der Ränder ist, was in die Mitte gestellt wird. Ganz herkömmliche bildanalytische Methoden, die sind darauf nicht angewendet worden. Ich hätte das damals sehr spannend gefunden und ich konnte ehrlich gesagt meinen Augen nicht trauen, als wir festgestellt haben, dass es einfach schlicht niemanden gab.
Wichtiger als jede kurzfristige Aufmerksamkeit in den Medien bleibt für Giuliani der interdisziplinäre Austausch, der Dialog mit den Naturwissenschaften. Das greift weit über sein eigenes Fach, die Archäologie, hinaus, denn dort kommt es meist nur zu Kontakten eher technischer Art.
Da geht es um die Bestimmung von Ursprungsorten von Keramik oder es geht um Fragen der Datierung nach der Terminolumineszenzanalyse. Da hat man es mehr mit Technikern aus dem naturwissenschaftlichen Bereich zu tun. Die Überwindung des Grabens zwischen vermeintlichen Geistes- und Naturwissenschaften, die geschieht zum Beispiel, wenn man sich mit Evolutionsbiologen unterhält und schaut, welche Kausalfaktoren für die Veränderung komplexer Systeme die annehmen und welchen Kausalfaktoren Historiker annehmen. Da versucht eine, nicht unbedingt eine gemeinsame Basis, aber eine Übersetzungsmöglichkeit zu finden. Man braucht ja nicht gleich auf Konsens zuzusteuern. Da findet der eigentlich interessante Austausch statt. Und davon haben wir viel zu wenig.
Dieses Manko ist weniger auf fehlenden Willen zurückzuführen, als vielmehr den Typen und Eigenheiten der Wissenschaftsförderung geschuldet, verrät Wilhelm Krull, der Stiftungsinsider.
Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft wird ein solcher Antrag, der an der Schnittstelle von Archäologie und Geowissenschaften oder von Archäologie und Ingenieurwissenschaften liegt, zwischen den Referaten zunächst einmal hin und her geschoben, weil solche Anträge, wenn sie denn in dem geisteswissenschaftlichen Kontext landen, das Budget sprengen und im naturwissenschaftlichen Kontext natürlich die Exoten sind, die sich jetzt an den Futterdruck drängen, der aber von anderen großen Vorhaben bereits belegt ist.
Andererseits haben findige Zeitgeistritter selbst diese Leerstelle als Marktnische entdeckt und proben den hastigen Brückenschlag zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Zum Verdruss der eigentlichen Experten wie Michael Hagner, der sich als studierter Mediziner auf die Wissenschaftshistorie, vor allem die Geschichte der Hirnforschung, spezialisiert hat.
Wir brauchen Spähtrupps im Grenzbereich von Geistes- und Naturwissenschaften, die sich auskennen in beiden Bereichen, die also nicht ganz fremd in den Naturwissenschaften sind und die in den Geisteswissenschaften gelernt haben, Fragen zu stellen. In dem Zusammenhang kann nun eine Hyperprofessionalität hinderlich sein in der Weise, dass man bestimmte Fragen erst gar nicht zu stellen wagt. Man würde nicht sofort darauf kommen, dass ein Umgang mit den Naturwissenschaften auch ironisch sein kann. Aber warum denn nicht? Diese Offenheit, für die möchte ich mich stark machen, ohne dass man das in einem Zweijahreskurs mal sich kurz aneignet und dann beherrscht man das Feld. So nicht. So nicht. Und das ist auch eine Sache, dass zum Teil ein Hypoprofessionalismus in den Kulturwissenschaften zu beobachten ist, wo über Tiere, wo über Maschinen, wo über Physik, wo über ich weiß nicht was geredet wird, ohne wirkliche Kenntnisse zu haben.
Michael Hagner bewies nicht nur profundes Wissen, sondern auch ein Händchen für treffende und zugleich stilsichere Formulierungen mit seiner Trilogie zu Geschichte und aktuellen Problemen der Neurologie. Den Anfang machte das 2004 erschienene Buch über geniale Gehirne.
Mir ging es natürlich darum, mit diesem Buch in eine Diskussion einzugreifen, die für meinen Geschmack zu sehr von Neurowissenschaftlern und Philosophen bestimmt war. Ich wollte mich dafür stark machen, dass die historische Dimension dieses Problems dabei zu neuen Einsichten führen kann. Der Erfolg eines geisteswissenschaftlichen Buches zeigt sich natürlich nicht nur mit den Rezensionen und mit den Verkaufszahlen und mit der öffentlichen Wahrnehmung. Dass dieses Buch innerhalb der Neurowissenschaften aufgenommen worden ist, das weiß ich. Denn ich bin seitdem zu etlichen Veranstaltungen eingeladen worden. Ob das einen messbaren Effekt hat, da muss man dann auch ein paar Jahre warten. Also so schnell geht das nicht.
Auch die Zeit, das nicht genau bemessene Warten, scheint zu den für die Geisteswissenschaften so wichtigen weichen Faktoren zu gehören. Denn ein Naturforscher, so Luca Giulianis Erfahrung im Wissenschaftskolleg, muss eine gänzlich andere Publikationsstrategie verfolgen.
Wenn ich mich hier mit den Biologen unterhalte, die müssen schnell produzieren. Die können sich gar nicht leisten, ein Manuskript einem Verlag zu geben und der Verlag hat dann die Absicht, das vielleicht 2 Jahre später auf den Markt zu bringen. Das funktioniert bei ihnen nicht. Ich würde denken, dass wir auch sehr viel stärker als die Naturwissenschaftler für ein gebildetes Publikum schreiben, an dessen Existenz ich hartnäckig festhalte, wenn ich in München Vorlesungen gehalten habe. In München bestehen 80% aus gebildeten Leuten aus der Stadt. Die kommen und die hören sich das an und die wissen auch erstaunlich gut Bescheid. Also das ist nicht irgendwie bloße Unterhaltung, die da über deren Köpfe hinwegrauscht, sondern das ist durchaus aktive Teilhabe und mit intellektueller Arbeit verbunden.
Der Gang in eine allzu abstrakte Öffentlichkeit, wie er nun im Jahr der Geisteswissenschaft propagiert und mit viel Getöse auch praktiziert wird, könnte sich als Fehlschlag erweisen. Oder überflüssig sein, weil Grenzgänger wie Michael Hagner das für viele Wissenschaftsplaner noch unbekannte Terrain schon längst erschlossen haben.
So wie ich es mit einigen Kollegen und Freunden am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte hier in Berlin in der zweiten Hälfte der 90er Jahre formuliert habe. Nämlich, wir müssen aus diesem gelehrten Elfenbeinturm Wissenschaftsgeschichte raustreten und müssen uns am öffentlichen Diskurs beteiligen. Wir machen keine Populärwissenschaft, aber wir haben zu einer Reihe von Themen etwas zu sagen und stellen das zur Diskussion. Und wenn das schlecht ist, dann wird keiner zuhören und dann sind wir ganz schnell wieder weg vom Fenster. Und wenn das nicht ganz schlecht ist, dann wird das diskutiert werden.
Hagners Spätrupp entpuppt sich als informelle Gruppe, als Netzwerk. Ein wendiges Boot mit wagemutiger Crew. Genauso, wie es Wilhelm Krull von der Volkswagen-Stiftung den Geisteswissenschaften verordnet.
Heute tritt natürlich in vielen Fällen das Team an die Stelle des einzelnen Gelehrten. Aber dieses Team selbst wiederum muss auch aus erstklassigen Forscherinnen und Forschern bestehen, und zwar möglichst in einer symmetrischen Art und Weise. Wenn ich darin nur einen Leitwolf habe und viele, die dann folgen, helfe ich wiederum letztlich der Wissenschaft auch nicht. Denn wir wissen alle, dass gerade Erkenntnisfortschritte von einem offenen und intellektuell stimulierenden Diskurs untergleichen lebt und nicht so sehr darüber, dass in Kommandostrukturen ein Ergebnis erforscht wird, das in gewisser Weise vorhersehbar ist.
Bleibt also die Frage nach dem weichen Faktor, auf die weder Paper noch Protokolle, kein Statement und auch keine Statistik eine Antwort geben. Valentin Gröbner, der weitgereiste Historiker aus Luzern, weiß des Rätsels Lösung. Es gilt das gesprochene Wort.
In den Geisteswissenschaften spielt die Gabe der Rede, die Stimme des Professors oder der Professorin, die verlockende Art zu schreiben und Wissenschaft tatsächlich zu repräsentieren, also buchstäblich zu verkörpern, spielt, glaube ich, eine große Rolle. Das heißt, der Professor oder die Professorin ist eine verlockende Stimme, eine Stimme, die in den Zuhörern den Wunsch auslöst, mehr zu wissen. Und das ist Einzelarbeit und ist ein Stück weit traditionelle charismatische Präsenz eines außergewöhnlichen Kopfs, ohne die es nicht geht.